der Bundeskanzler führt, die SPD widerspricht und wir helfen dann, ein gutes Konzept für alle Beteiligten zu erbringen. Regieren ist kämpfen. Ich bashe die Grünen nicht, aber ich weiß, dass das einfach nicht funktioniert. Ich bin erzogen worden im Geist von Franz Josef Strauß. Westbindung, Freiheit, Skepsis gegenüber Kommunismus. Und ich möchte nicht am Ende, dass Moskau Deutschland dominiert. Ich möchte nicht, dass wir Vasallen von Moskau sind. Und deswegen gilt ja der alte Grundsatz, der bei Star Trek immer war, live long and prosper. Der gefällt mir bis heute immer noch.
Das ist Machtspiel, der Politik-Podcast von NZZ und Broststiftung. Jeden Donnerstag sprechen wir hier über das, was Deutschland bewegt. Ich bin Florian Idder, Chefredakteur der NZZ Deutschland. Herzlich willkommen. Markus Söder ist eine der prägenden Figuren der deutschen Politik. In Bayern als Ministerpräsident, im Bund als Mitarchitekt der aktuellen Regierung, als CSU-Vorsitzender. Und heute sind wir hier bei ihm in München in der Bayerischen Staatskanzlei. Wie viel Einfluss hat er wirklich und wie nutzt er ihn? Darüber spreche ich heute mit Markus Söder. Grüße, Herr Ministerpräsident.
Hallo und grüß Gott.
Herr Söder, politische Entscheidungen wirken nach außen oft sehr klar und zwingend. In Wirklichkeit sind sie häufig wahrscheinlich eher so 60-40 Entscheidungen. Wenn Sie heute so eine Entscheidung treffen müssten, wo Sie nur 60% überzeugt sind, warten Sie noch oder treffen Sie sie trotzdem?
Das Wesen der Demokratie ist der Kompromiss. Es wird ja gerne in der Öffentlichkeit von faulen Kompromissen geredet. Am Ende muss man immer überlegen, was geht und was geht nicht. Wenn man allein wäre und allein für sich entscheiden könnte, dann hat man eine klare Möglichkeit. Schon im Privatleben, zum Beispiel der Ehe, spürt man, dass es eine große Kompromissveranstaltung ist. Und so ist Politik letztlich auch, zumal es meistens nicht nur mit einem Partner, sondern mit vielen Partnern ist und ja immer noch auch mit der Öffentlichkeit. Und drum glaube ich einfach, dass wenn wir unseren Kern der Demokratie erhalten wollen, wir auch den Kern, den Kompromiss vertreten müssen. Ich gebe zu, es gibt manche, bei denen es einem leichter fällt, manche, bei denen es schwerer fällt. Es gibt immer eine Alternative. Der Satz, der mal gefallen wurde, es sei alternativlos, das sehe ich nie. Aber man muss dann halt abwägen, was besser oder schlechter ist. Und dann kommen manchmal Entscheidungen raus, wo man zumindest auch Bauchkrummeln haben darf.
Wann war Ihre letzte solche, wo Sie Bauchkrummeln hatten?
Naja, Die schwierigste Entscheidung der letzten Jahre, wenn man es im Rückblick sieht, war die Frage, hätte man Kernenergie damals den Ausstieg machen sollen nicht? Allerdings ist das 15 Jahre her und damals war die Entscheidung unter dem Eindruck von Fukushima eigentlich zwar emotional, aber wir hatten Ersatz damals. Es war nämlich Gaskraft aus Russland. So, das steht uns jetzt nicht mehr so zur Verfügung. Wir sind jetzt in der zweiten Energiekrise seit 5 Jahren. Die erste war die Energiekrise ohne russisches Gas nach dem Ukraine-Einmarsch der Russen. Und jetzt sind wir wieder in so einer Situation. Und deswegen habe ich mich ein bisschen davon verabschiedet, quasi mit der reinen Lehre rein ranzugehen, sondern ich versuche, dass wir so gut wie möglich durch diese Krisen der Welt kommen, die wir überwiegend nicht selbst gestaltet haben. Manchmal schaut man ja morgen auf sein Handy und denkt, es gibt's ja nicht, was da schon wieder los ist. Denn neben objektiven Schwierigkeiten kommen ja manch subjektive Entscheidungen und Aussagen von handelnden Akteuren dazu, die weit jenseits meines Einflusses oder des europäischen Einflusses sind. Und deswegen ist das eigentliche Ziel im Moment, würde ich sagen, mich nicht so lang zu vergewissern, ob was mich mehr krummelt oder weniger, sondern dass wir gut über die Runden und gut aus diesen Krisen kommen.
Sie saßen ja gerade im Koalitionsausschuss am Anfang dieser Woche oder am Ende der letzten mit recht weitreichenden Entscheidungen, aber welche, die, so wie Sie sagen, so über die nächsten Monate helfen oder gut durch diese Krise kommen. Zu denen kommen wir gleich. Aber wenn Sie den Atomausstieg ansprechen, haben Sie einmal drüber gesprochen, tatsächlich in dieser Runde, ob man daran etwas rütteln kann an der Entscheidung oder ist es einfach vorbei und zu spät?
Wir haben in der Findung der Koalition vor über einem Jahr habe ich 2 Punkte angesprochen, die damals nicht entscheidungsfähig waren. Einer ist entscheidungsfähig geworden. Es war damals das Thema Kernenergie und das zweite war das Thema Verbrenner aus. Weil ich das für das, also das Aus vom Verbrenner für das größte ökonomische Eigentor der europäischen Geschichte halte, der Jüngeren. Das Thema Verbrenner aus konnte ich jetzt am Wochenende revidieren. Wir haben jetzt zumindest eine deutsche Position, die relativ klar ist, wie der Zukunft auch vom Verbrenner, der Hightech-Verbrenner, sodass Deutschland jetzt nicht taumelt durch Europa, sondern eine klare Position gegen eine aus meiner Sicht übergriffige EU-Kommissionsposition, eine ideologische hat. Dürfen wir nicht vergessen. München hat mehr Ladesäulen als ganz Kroatien. Also braucht doch kein Mensch glauben, dass bis 2035 von Lappland bis Schottland, von Andalusien bis in die Provence alles elektrifiziert ist. Ja, Quatsch. Also das war die erste und die zweite ist das Thema Kerntechnologie. Einen Zwischenerfolg konnte ich erzielen, das ist das Bekenntnis zur Kernfusion. Das hilft uns in der aktuellen Frage wenig, aber das ist eine Chance. Wir in Bayern haben das Go bekommen, ich hoffe auch vom Bund dann finanziell unterstützt, dass wir 2 erste Fusionsreaktoren in der Demonstration machen können mit Industriepartnern und Max Planck. Also ich bin da am sehr harten Arbeiten, dass wir die Dinge, die wir nicht leicht umsetzen können, auch immer wieder aufrufen.
Aber das ist ein erster Schritt für Sie und nicht das Ende der Geschichte.
Nein, sagen wir mal, ist auch ganz klar. In anderen Teilen der Welt werden diese neuen smarten kleinen Reaktoren getestet, geforscht. Ich finde es schon immer schlimm, dass man in Deutschland gar nicht mal mehr nachdenken darf. Schauen Sie, die aktuellen Energiekrisen zwingen uns doch einfach mal unsere Position zu hinterfragen. Beispiel, neben der Kernenergie. Wir haben Gasvorkommen in Deutschland für 30 Jahre. Super. Aber wir wollen es auf keinen Fall nutzen, weil es könnte mit der Technologie Fracking verbunden sein. Jetzt verstehe ich, dass man da vielleicht Bedenken hat. Und da sagt man, ja, da könnte es doch kleine Erdbeben geben. Was natürlich ein Quatsch ist, weil da müsste die ganze USA den ganzen Tag zusammenbrechen. Denn dort machen wir das. Und was ich halt nicht verstehe und nicht mehr akzeptieren kann, ist, dass wir Probleme sehen, die von außen an uns herangetragen werden. Unsere Handlungsoption heißt, die Schulter zu zucken. Wir kaufen teuerstes Fracking-Gas aus den USA. Nur weil wir uns selber die Hände nicht schmutzig machen wollen. Diese Zeit, die ist vorbei und deswegen bin ich auch dran. Jetzt haben wir das erste Mal am Wochenende gesagt, jawohl, wir bekennen uns, heimische Gasquellen zu erschließen. Und der nächste Schritt ist Fracking, natürlich.
Kommen wir gleich noch dazu, zu der Frage, die Sie ansprechen, was man denken darf und wie groß der Handlungsspielraum ist. Einmal kurz auf die Beschlüsse des Wochenendes geguckt, die ja noch nicht wirksam sind, aber sehr bald wirksam sein wollen. Energiesteuer senken Sie für 2 Monate und entlasten damit beim Spritpreis, wenn die Mineralölkonzerne mitspielen jedenfalls. Sie wissen, dass ein hoher Preis eigentlich den Verbrauch senkt und eigentlich steuernd wirkt. Haben Sie sich da bewusst dagegen entschieden, um hier einmal Ruhe kurzfristig reinzubringen?
Naja, es ist so, der Verbrauch ist deswegen schwerer steuerbar, normalerweise durch den hohen Preis, weil viele einfach aufs Auto angewiesen sind. Also es ist eben eine Mehr zu glauben, dass alles nur mit öffentlichen Nahverkehrsmitteln läuft. Übrigens ist es auch eine Mehr zu glauben, dass man nur mit Windenergie ein Land versorgen kann. Wir haben 18% elektrischen Anteil an Primärenergieverbrauch, also Kohle, Öl und Gas sind wichtig. Deswegen glaube ich übrigens auch ein Fehler, dass man in Deutschland überlegt, nächstes Jahr weitere Kohlekraftwerke vom Netz zu nehmen, so lange laufen lassen, wie es nötig ist. Nicht den gleichen Fehler begehen wie die Ampel beim Thema Kernenergie. Und umgekehrt, es braucht halt, Pendler brauchen es, viele Menschen brauchen es, Auto, die ländlichen Räume brauchen es, das Handwerk, Spediteure. Deswegen haben wir uns für eine Form entschieden, die quasi sowohl der Wirtschaft als auch den Verbrauchern nützt und sie schützt. Und ich denke, das ist okay. Man wird dann nach 2 Monaten, soll das ja laufen, sehen, wie die Entwicklung weiter ist. Man hat auch kurzfristig überlegt, das wäre mir fast noch sympathischer gewesen, Direktauszahlungen zu ermöglichen, quasi um die Konzerne zu umgehen, die Mineralölkonzerne. Das hätte sich aber wohl als extrem verwaltungstechnisch schwierig erwiesen. Drum ist es schneller, wuchtiger und direkt. Und ich halte es schon auch für richtig, dass man mit verschärftem Kartellrecht und auch mit dieser Prüfung dieser Übergewinn-Idee, Steuer-Idee, zumindest darauf schaut, dass nicht in der Tat die Konzerne am Ende das alles für sich selber nehmen.
Und halten Sie es wirklich für wuchtig? Das ist für normale Fahrer, weiß nicht, 5-mal tanken, 6-mal?
Naja, also 17 Cent pro Liter hat schon eine Wirkung. Also wenn Sie vergleichen, was die Wirkung ist nach oben, dann hat es schon eine Wirkung. Wir können natürlich nicht allein alle Probleme der Welt quasi per Steuergeld lösen. Das wäre falsch. Also alle, die gesagt haben, da muss man alles ersetzen, das ist zu viel, das ist auch nicht realistisch. Der Staat kann sich nicht noch mehr verschulden als jetzt. Deswegen bin ich ja in Deutschland auch der festen Überzeugung, dass wir jetzt neben dem Tankthema dringend Reformbedarf haben, um die Wirtschaft insgesamt zu stärken. Deswegen braucht es Steuerreform, Arbeitsmarktreform, Gesundheitsreform, die wird auf den Weg gebracht. Die Gesundheitsministerin wird noch in dieser Woche einen großen Vorschlag machen, der auch nicht allen gefallen wird, weil er natürlich Einsparungen ist, mit dem klaren Ziel aber, Lohnnebenkosten runterzubringen und sie nicht zu steigern. Also der Reformbedarf ist notwendig, darum habe ich am Montag in der Pressekonferenz auch gesagt, bei aller Zufriedenheit der beteiligten Akteure, war ich der gesagt hat, naja, das war jetzt der erste Streich, aber da braucht man sich jetzt nicht irgendwie auf die Schulter klopfen. Da ist noch eine Menge zu tun und wird noch schwer und viel Arbeit von uns abverlangen.
Krankenkassenreform, gleich nur eine Sache zum Tankrabatt noch. Bei dem der Ampel war die Union sehr kritisch. Jetzt setzen Sie genau so eine Maßnahme um. Was sagt Ihnen das über die eigene wirtschaftspolitische Linie?
Naja, das sagt halt zum einen, dass jetzt die zweite große Energiekrise haben innerhalb kürzester Zeit, auf die wir keinen Einfluss haben. Und ich muss Ihnen ehrlicherweise sagen, ich bin ein totaler Transatlantiker, aber es fällt einem schon schwer, das zu bleiben. Ich sag's mal einfach ganz nüchtern. Und gleichzeitig tut es einem weh zu sehen, wie schwächlich Europa ist und wie wenig Einfluss Europa hat. Also wir sind wirklich Weltmeister mahnen in Bürokratie und Vorschriften, komischerweise. Wenn wir die Iran-Krise durch eine europäische Verordnung lösen könnten, dann hätten wir sie, glaube ich, schon gelöst. Aber das können wir nicht und deswegen müssen wir halt eine Lösung treffen und hat jetzt verschiedene Dinge geprüft. Manchmal ist es so, ein Antibiotikum nimmt man immer ungern, weil man sagt, was wirkt es. Aber manchmal ist ein Antibiotikum besser als eine schwerere Erkrankung, die man da bekommt. Und das ist im Prinzip eine Notmaßnahme. Darum habe ich auch gesagt, machen wir es gescheit und nicht irgendwie so ein Pflaster, wenn eine Blutvergiftung droht. Und ich glaube, in den letzten Tagen haben gerade auch viele Pendler, es war ja über die Osterfeiertage noch eigentlich etwas günstiger, in Anführungsstrichen nicht der Preis, aber weil viele in den Ferien waren, die haben das zwar mitbekommen, aber jetzt, wenn wieder Arbeit ist, müssen ein Signal setzen. Ich halte es für vertretbar, gebe zu, aus ordnungspolitischer Sicht kann man das hinterfragen, aber die reine Lehre ist immer etwas, was man im Hinterkopf haben sollte, aber die Praxis belehrt einen zum Kompromiss.
Die füllt in keinen Tank, die reine Lehre.
So ist es, auch nicht den Bauch.
Dickste Bretter seien zu bohren, haben Sie nach dem Koalitionsausschuss gesagt. Für die angesprochene Reform der Krankenversicherung ist eine Kommissionsempfehlung die Grundlage, in der recht viel drin steht. 66 Maßnahmen. Können Sie uns ein bisschen helfen, was davon in den Gesetzentwurf der Gesundheitsministerin kommen wird? Wird die speziell die Einschränkung der beitragsfreien Mitversicherung von Ehepartnern drin sein?
Also erstmal glaube ich, dass das zentrale Ziel erfüllt werden muss, keine Steigerung der Beiträge mehr. Und es muss das zweite Ziel erfüllt werden, darauf haben wir uns committed. Einnahmen- und Ausgabeseite muss ich die Waage halten. Das ist bei einer älter werdenden Gesellschaft und wachsendem medizinisch-technischen Fortschritt eine anspruchsvolle Aufgabe. Deswegen ist es wichtig, im System Dinge zu verändern. Da war noch in dieser Kommission, wenn ich ehrlich bin, viele gute Vorschläge drin. Ein Punkt, bei dem ich Skepsis habe, und der, glaube ich, wird so in der Vorschlagsform nicht ganz sein, das ist das Thema beitragsfreie Mitversicherung von Familie und von Ehe. Habe ich eine klare Haltung. Es gilt sowohl für das Ehegattensplitting in der Steuer. Es gab ja den Wunsch von anderen, das aufzuleben. Machen wir nicht. Wir werden dieses Lebensmodell nicht beschneiden.
Ist das bei sicher?
Ja, da kann man schon einen Haken drunter machen. Und es gilt auch zumindest im Wesentlichen für die beitragsfreie Mitversicherung. Das sind auch Tatbestände, auf die sich Partnerschaften sehr lange verlassen haben, auf die sich Familien verlassen haben, die man auch nicht über Nacht kündigen kann. Das ist zum Beispiel genauso wie in der Rentenversicherung. Du kannst Menschen, die jetzt 60 sind, nicht sagen, ihr müsst euch jetzt für eure Rente komplett privat vorsorgen. Das kann man jungen Menschen, kann man Angebote machen, wie ihr die private Vorsorge verstärkt. Aber manche Menschen, die ihr Leben auf einen anderen Weg gegangen sind, was in Deutschland vor allem im Osten ist, zum Beispiel bei der Altersvorsorge, kann es nicht einfach sein, es spielt keine Rolle mehr. Also wir müssen immer versuchen, nochmal das Thema reine Lehre und Praxis, wir müssen versuchen, die Lebensrealitäten der Menschen schon anzunehmen und ihnen helfen, dass sie ihren Reformbeitrag bringen können, aber dass sie nicht völlig überfordert werden. Sonst scheitern solche Reformen. Und ich habe aber ein gutes Gefühl, dass der grundsätzliche Weg, den Frau Wagner vorschlägt, der richtige ist. Aber da wird noch kräftig gestritten werden drüber. Da bin ich sicher, bis das alles kommt. Denn die Wahrheit ist ja, im Gesundheitsbereich wird auch sehr viel Geld umgesetzt, verdient. Und ich war selbst mal Gesundheitsminister. Ich kenne den Kreislauf. Und in dem Kreislauf zwischen dem, was der Patient an Geld gibt, über die Krankenkassenbeiträge, und dem, was er bekommt, da gibt es schon sehr viele Zugriffsstellen.
Und wo, glauben Sie, ist die beste Zugriffsstelle für Sparmaßnahmen?
Naja, das Schönste wäre, wenn uns die Effektivität des Systems gelingt mit weniger Kassen, mehr Digitalisierung und direkteren Wegen. Also das wäre ein großer Reformprozess. Wenn das klappen könnte, dann wäre nämlich auch die Zukunftsfähigkeit des Systems besser gewährleistet. Denn eines ist ja auffällig, die Deutschen investieren so viel wie nie in Gesundheit und nicht automatisch ist unser Gesundheitssystem das Allerbeste. Ist nicht schlecht, aber es könnte effektiver sein.
Die Steuerreform haben Sie angesprochen. Kleine und mittlere Einkommen sollen entlastet werden. Das heißt, in diesem Land jedenfalls normalerweise, jemand anderes muss mehr zahlen. Wer wird das sein?
Also ich wehre mich dagegen. Ich habe das auch bisher schon gemacht, dass wir falsche Signale setzen. Ich will Ihnen drei Beispiele nennen. Ehegattensplitting haben wir schon abgearbeitet sozusagen. Aber drei Beispiele nennen. Der sogenannte Spitzensteuersatz, der normale Spitzensteuersatz, der in Deutschland bei einem Volumen anfängt, was ein Facharbeiter, ein Handwerker verdient. Es wäre absurd, die heute schon die höchste Steuerlast tragen, zusätzlich zu belasten, wäre ein Anschlag auf Mittelstand und Handwerk, zumal sehr viele Unternehmen in Deutschland als Mittelständler genau da reinfallen und eben nicht Unternehmenssteuern sind. Also das ist der erste Teil, wo ich gegen eine Anhebung des einfachen Spitzensteuersatzes bin, und das, glaube ich, kann nicht sein. Das zweite ist das Thema Erbschaftssteuer. Es ist mir immer ein Rätsel, warum man in Deutschland versucht, Unternehmen kaputt zu machen. Die Erbschaftssteuer ist ohnehin die ungerechteste Steuer, weil sie nämlich schon Steuer auf bereits versteuertem Einkommen ist. Und wenn man jetzt hergehen würde und würde sagen, jetzt legen wir den nochmal auf die ganzen Betriebe, die betriebliche sogenannte Verschonungsregelung, die es gibt, da reinzurechnen und zu machen, führt es zu nichts anderem, dass die Leute ihre Betriebe verkaufen müssen. Und jetzt, wir Bayern haben eine besondere Sensibilität. Wir sind nämlich an der Grenze zu Österreich, auch zur Schweiz, ein kleines Stück, aber vor allem zu Österreich. In Österreich gibt es keine Erbschaftssteuer, und da weiß ich schon, dass die Österreicher, wie ich sie kenne, clever sind, haben ihre Faltblätter schon gedruckt, kommen nach Österreich als Mittelständler, da zahlst du keine Erbschaftssteuer. Deswegen wollen wir da eher auch eine Regionalisierung der Erbschaftssteuer, weil wir in Bayern, weil der Zuzug so hoch ist, weil wir so erfolgreich sind, denn bei aller Schwäche, die es Deutschland hat, sind wir ja sozusagen die Cash-Cow. Also wir sind ja der Teil, der funktioniert, ökonomisch, technologisch, strategisch, meistens Startups, meistens Industriebetriebe, haben sogar noch ein leichtes Plus im Vergleich zu anderen und so weiter und so fort. Und auch die Automobilfirmen, die wirklich funktionieren, sitzen in Bayern, zum Beispiel BMW. Und deswegen erhöhe ich aber doch nicht die Erbschaftssteuer und belaste das eigene Land. Da bin ich sehr, sehr zurückhaltend. Und der dritte Punkt, wo ich mich schwer tue, ist einfach eine Erhöhung der Mehrwertsteuer. Es wurde ja mal diskutiert, weil die Mehrwertsteuer zumindest in der Phase, in der wir uns jetzt befinden, zu nichts anderem führt als zu einer massiven Erhöhung der Inflation und der ohnehin schon hohen Lebenshaltungskosten. Das wären falsche Signale und falsche ökonomische Wirkung.
Jetzt haben Sie alles ausgeschlossen, was so zuletzt einmal in der Diskussion war. Ist das noch harte Arbeit, oder
glauben Sie, dass bei einer Steuerreform geht es ja nicht nur um den Geldbetrag, da geht es ja um viele andere Fragen auch. Also Entlastung, Bürokratie, Abbau von Steuerhemmnissen. Da geht es um Fragen, wie ist es auch mit der Unternehmenssteuer? Ich möchte bei einer Steuerreform auch, dass wir die Entlastung der Unternehmen vorziehen, weil das für ganz wichtig ist. Wir haben jetzt Unternehmenssteuerreform beschlossen ab 27. Tolle Idee, aber oder 28 kann man nicht ein bisschen eher anfangen. Wir müssen über das Thema bei Steuer, über die Stromsteuer reden, die zu hoch ist. Also ich glaube, am Ende, wenn man ein gutes Paket schnürt, dann kommt was raus. Denn eines ist zentral. Entlastung ist wichtig, aber noch wichtiger ist die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit. It's the economy, der uralte Satz von, Bill Clinton war er, der gilt heute auch. Und alles andere ist gut, aber es kommt nicht darauf an, eine einzelne Partei zu retten, sondern wir müssen das Land stärken. Und das ist mein Bestreben, und deswegen sage ich zu vielem Ja, wenn es funktioniert, wenn es wirkt und wenn am Ende für die Wirtschaft ein Plus steht.
Muss diese Steuerreform aufkommensneutral sein, oder darf was?
Das werden wir am Ende sehen. Ich glaube, dass man, wie gesagt, mit vielen Elementen zusammenkommen kann. Wenn zum Beispiel eine Regionalisierung der Erbschaftssteuer drin wäre, dann hätte ich nichts dagegen, wenn wir sagen, bei der Erbschaftssteuer, Länder können erhöhen oder senken. So, wenn zum Beispiel mein Vorschlag wäre, wir sagen, okay, die Länder, die so wirklich heiß drauf sind, aus Gerechtigkeitsgründen, die Erbschaftssteuer zu erhöhen, dann gerne. Und andere Länder, die das anders sehen, senken es. So wie der Freistaat Bayern, dann würden wir alle Spielräume ausnutzen. Weil ich sage Ihnen noch ein anderes Beispiel. Wenn heute jemand, beispielsweise ein Mann, ein Vater, verstirbt oder eine Mutter und hat zwei Häuser zu vererben an die Kinder. Eins in München und eins, sagen wir mal, in Leipzig. Dann zahlst du in München das Doppelte und Dreifache an Erbschaftssteuer und musst sie definitiv verkaufen, die Wohnung, um auch nur annähernd die Erbschaftssteuer zu bezahlen. Und das ist echt einfach unerträglich. Und wir Bayern werden ohnehin dauernd bestraft für Leistung. Also diese ungerechtesten Finanzsysteme treffen in Deutschland die Bayern. Wir zahlen einen Länderfinanzausgleich von 12 Milliarden Euro. Das sind über 60%. Wir haben in unserer Geschichte jetzt 140 Milliarden bezahlt und nur 3,5 in der Geschichte Deutschlands bekommen. So. Und dafür werden da manchmal noch ganz schön von den anderen angeschimpft. Also so richtig, dass es irgendwie Dankeszüge oder Spontandemos gäbe in Berlin, die sagen, super, unsere Sponsoren kommen aus Bayern, habe ich selten erlebt. Und insofern, das System müsste man ändern. Das hat jetzt nichts mit der Steuerreform zu tun, sondern mit Finanzsystemen. Aber das gilt auch für Erbschaftssteuer, denn da wirkt sich das unmittelbar aus.
Sie sehen sich in dieser Koalition ja gerne als Korrektiv, wie Sie auch gerade sagten. In Bayern ist vieles, was Sie selber tun können, auch
wir
anders.
Wir sind ein kleiner, bescheidener Partner, aber wir sind halt nun mal dabei. Und deswegen kann man die Interessen und auch die Argumente einer Partei, die in Bayern über lange Jahre bewiesen hat, dass es nicht so schlecht ist. Denn wenn Sie mal anschauen, nur drei kleine Fakten, haben wir Zeit in dem Podcast. Das eine ist die tatsächlich ökonomische Situation insgesamt. Das zweite ist die Startups zum Beispiel, was Technologie betrifft. Wir haben so viel investiert, wir haben jetzt fast 7 Milliarden seit Beginn meiner Amtszeit 2018 in Hightech gesteckt. Liegen in allen Hightech-Branchen in Deutschland weit vorne. Haben die zwei besten Unis in der Europäischen Union, sind die Münchner Unis. Ganz weit vorne. Und deswegen auch ein Technologiecluster, das sich für Luft, Raumfahrt, Defense, KI sehen lässt. Und last not least, wir sind auch das sicherste Land. Wir sind jetzt in Deutschland so, dass wir weit vorne liegen, was die Niedrigkeit der Straftaten betrifft und gleichzeitig die Höhe der Aufklärungsquote. Fakt ist, wir haben die niedrigste Kriminalität seit 1978 jetzt erreicht. So, drei Dinge, die sprechen dafür, dass der Bayerische Rat zumindest gehört werden sollte.
Was war zuletzt die Entscheidung, die ohne Sie ganz anders ausgegangen wäre?
Fast jede. Aber immer nur in Maßen, das muss man sagen. Der Bundeskanzler führt, die SPD widerspricht und wir helfen dann, ein gutes Konzept für alle Beteiligten zu erbringen.
Der Bundeskanzler führt, sagten Sie. Die Minister Klingbeil und Reiche haben zuletzt recht öffentlich gestritten und der Bundeskanzler hat seine Ministerin zur Zurückhaltung gemahnt. Teilen Sie seine Sorge, dass der SPD da oft zu viel zugemutet wird und deswegen die Regierung nicht so schlagkräftig ist?
Wir sind weder Beichtvater noch Seelsorger für die SPD. SPD muss sich selber überlegen, wer Weg ist. Schauen Sie, in Bayern ist die Arbeitnehmerpartei Nummer 1 die CSU. In vielen deutschen Ländern ist es leider schon die AfD. Die SPD ist weit entfernt davon. Ich glaube, in Baden-Württemberg nur noch 5% der Arbeitnehmer. Das hat mich nicht gewundert. Darum war ich jetzt froh, dass wir beim Auto ein klares Commitment hatten. Hätte die IG Metall nicht Ja gesagt zum Aus von Verbrenner aus, wer weiß, wie das in mancher ideologischen Ecke dort diskutiert worden ist. Aber ich bin froh, dass wir eine Lösung haben. Aber ich muss mich nicht um die SPD kümmern. Das muss ich selber tun. Ich glaube, dass unsere Aufgabe halt einfach ist, zu überlegen, was sind die Prioritäten, wie setzen wir es um. Die Lage ist relativ leicht. Wir haben numerisch auch kaum eine Möglichkeit, eine andere Regierung zu bilden. Das war von Anfang an so. Mit den Grünen wäre es numerisch gar nicht möglich. Und ich sage es jetzt hier an der Stelle deutlich, auch die inhaltlichen Schnittmengen sind überhaupt nicht da. Ich bashe die Grünen nicht, aber ich weiß, dass das einfach nicht funktioniert. Die Grünen hatten eine Riesenchance und es war aus 1000 Gründen, die alle ideologisch sind und mit einer ganz hohen Moralschwelle versehen, schwierig, so geht nicht. Und ich bin kein Anhänger von Ideen von Minderheitsregierungen. Die Deutschen haben keine Erfahrung damit und eine Minderheitsregierung ist die Vorstufe zu einer Neuwahl, die dann in Deutschland ganz anders ausgehen kann, mit einem ganz anderen radikalen Touch. So schön das jetzt in Ungarn ist, wo wir uns freuen, in einigen ostdeutschen Landtagen droht eher eine andere Entwicklung. Also deswegen glaube ich, sind wir ein Stück weit verdammt dazu, erfolgreich zu sein. Und das geht aber nur, wenn man auch für die Dinge wirbt, die einem wichtig sind. Klar, ein Koalitionspartner muss auch was haben davon. Eine Koalition ist keine Typierung, ist keine einseitige Sache, aber es muss unterm Strich vertretbar sein. Bislang war es das.
Nun haben Sie selber angesprochen, so viele Möglichkeiten zur Koalitionsbildung gibt es ja nicht. Sie haben sich, weil Sie einige
ausschließen. Es ist tatsächlich so, dass die Auswahl nicht so groß ist.
Da gibt es die These oder die sieht man auch, dass die politische Mitte sich gegenseitig gelegentlich blockiert, einfach weil man so Kompromisse, wie Sie sie angesprochen haben, schließt, indem man halt schaut, wo jeder ein bisschen was gibt und dann hat man einen relativ kleinen gemeinsamen Nenner.
Das wäre zu wenig. In der Tat haben Sie recht, das wäre zu wenig, wobei wir eigentlich im Koalitionsvertrag ja große Dinge verändert haben. Ein Thema, über das heute kaum einer spricht. Das vorher das Drängendste war, 2-3 Jahre über das Thema Migration. Das ist nicht gelöst, weil wir natürlich noch für die illegale Migration im Land eine massive Abschiebeoffensive noch brauchen. Eine Rückführungsoffensive, die muss größer sein als bislang. Noch hat sich nicht das Stadtbild überall so verändert, wie es manch einer sich auch wirklich vorstellen kann. Aber wir haben zumindest die Situation an den Grenzen deutlich entspannt, auch mit der Handschrift der CSU. Da hat die SPD mitgemacht, das hat gewirkt. Etwas Ähnliches brauchen wir jetzt natürlich noch beim Thema Wirtschaft. Aber das eigentliche Grundproblem gefühlt, verstehen Sie, ist doch in Deutschland folgendes. Es gibt eine gefühlte Mehrheit Mitte-Rechts in Umfragen. Und regiert wird Mitte und mit leicht Mitte-Links. So, das ist das Grundproblem. Deswegen gibt es ja manche, die sagen, ja, wäre es denn nicht der einfachere Weg, gleich nach rechts außen zu schauen? Und wenn man so ein Programm mal liest, da sind ja manche abgeschrieben, auch von uns, von der CSU, ich kann das ja, kann man genau ziehen, dann könnte man sagen, naja, wir könnten in der Wirtschaftspolitik was leichter machen, dann könnte man da was. Ich bin seit vielen Jahren befreundet mit Sebastian Kurz. Wir waren damals gemeinsam, er war Kanzler, ich war Ministerpräsident schon, und Bayern und Österreich sind ja immer Freunde und Partner und machen wir ein bisschen Wettbewerb. Und damals in der Corona-Zeit mussten wir eng zusammenhalten. Sebastian Kurz hat immer gesagt, auf den ersten Blick ist es leichter, der hatte die FPÖ, die damals jedenfalls nicht so hardcore ist wie die AfD bei uns. Heute, glaube ich, mit Herrn Kickl wieder sehr stark in das AfD-Fahrwasser kommt. Aber er sagt, die Integrität der Personen, die einzelnen Gruppen dahinter, die prägen das Sichtbild. Und wenn Sie sich heute die AfD anschauen, die Zahl ihrer Funktionäre, dann erleben Sie, dass zum Beispiel auch Bundestagsabgeordnete, jetzt ganz neue, die reinkommen, die jetzt gar nicht irgendwie mit Brandmauerdebatten, weil das Wort Brandmauer ist ja ein überhöhtes, das haben wir nie verwendet, das versteht man auch nicht ganz. Heißt das jetzt eine Mauer zum Brennen oder heißt das eine Mauer vor dem Brennen? Halt den Begriff auch sehr unglücklich, man kann damit nichts anfangen.
Wie nennen Sie es denn?
Wenn zum Beispiel jemand von der AfD mir im Landtag begegnet und sagt, guten Tag, sage ich, ja, guten Tag. Bin höflich, hab Anschauung. Oder wenn wir bei einer Talkshow die Frau Weidel die Hand gibt, da gebe ich ja auch die Hand. Weil ich finde das albern, quasi mit so einer moralischen Attitüde aufzutreten. Aber ich sehe, was im Bayerischen Landtag die AfD für Positionen vertritt. Ich sehe, welche Personen dahinter stehen. Viele haben Anzeigen, viele haben Verfahren wegen Volksverhetzungen. Es gibt etliche Leute, wenn sie sehen, die in Chatgruppen sich als, jetzt gesehen, die dann geleakt werden, als freundliches Gesicht des Nationalsozialisten erwähnen und. Und sorry, da wird man schlecht. Das ist nicht meine Welt. Und ich finde auch diese bis an die Grenzen der Selbstaufgabe anbiedernde Haltung gegenüber dem Kreml für mich nicht akzeptabel. Das ist übrigens das Interessante ja daran, dass wir sind als Demokratie, als Europäer von beiden Seiten herausgefordert. Die AfD kriegt ja offenkundig massive Unterstützung aus Russland und auch Zuspruch aus den USA. Also wenn man sich das mal so in Urzeiten vorstellt, Amerikaner, amerikanische Teile der amerikanischen Administration finden die AfD toll. Das Schöne ist jetzt übrigens an Ungarn, dass es überhaupt nichts gebracht hat von allen Seiten. Aber das ist schon die Wahrheit des Drucks, den wir da haben. Deswegen würde es die Union, glaube ich, zerreißen. Also es würde die Union fundamental zerreißen. Und deswegen ist die Frage eben nach Alternativen, finde ich die bessere Alternative jetzt, Ergebnisse zu erzielen da und die Demokratie zu halten. Ich wünsche mir sehr, dass wir nicht in so eine Weimarer Weinerlichkeit und in eine Weimarer Selbstaufgabe verfallen. Denn am Ende ist Weimar nicht gescheitert an den Radikalen, sondern an den Demokraten, die am Schluss einfach keine Kraft mehr hatten. Und da sage ich zumindest für mich, ich habe Kraft. Zumindest die Mitte zu halten.
Diese Situation, die Sie sehr treffend beschrieben haben, führt natürlich dazu, dass Sie von der AfD immer kritisiert werden für Dinge, die Sie im Wahlkampf fordern und dann nicht umsetzen können, weil Sie Kompromisse machen müssen.
Das ist auch zulässig. Parteien. Übrigens, da würde ich der AfD auch keinen Vorwurf machen, dass sie ihre Möglichkeit nutzt. Ja, ich finde, dass wir mal unsere Möglichkeit nicht nutzen. Neben den Dingen, die von außen gesteuert werden, natürlich ist die Nicht-Offenlegung von Algorithmen, gerade in der digitalen Arbeit, schon ein Argument, das geklärt werden müsste. Deswegen bin ich zum Beispiel der Meinung, dass das Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche sicher ein interessantes Thema ist. Aber das Gift wird in unserem Kontinent, in unseren Hirnen, nicht nur bei jungen Leuten eingespeist, sondern von vielen anderen. Da würde es sich lohnen, ein vernünftiges Commitment zu finden. Zum Beispiel finde ich eine Klarnamenspflicht, würde schon mal sehr helfen, dass man weiß, wer bei einem Kommentar Dinge aufschreibt, die mehr als beleidigend sind, dann weiß man wenigstens, wer es ist. Verstehen Sie? Also ich habe ja kein Problem, wenn mich jemand beleidigt, aber dann muss er dazu stehen können. Verstehen Sie? Ja, habe ich kein Problem. So.
Stellen Sie Strafanzeigen, wenn Sie jemanden beleidigen?
Bei der normalen Beleidigung nicht, nein. Es gibt Dinge, ich habe während der Corona-Zeit Sachen erlebt, die waren, die gingen ins Satanische, die gingen in Bedrohungen hinein, die gingen in ganz schlimme Dinge hinein. Ich habe das auch zum Teil mal vorgelesen auf Parteitag, um den Leuten zu erklären, was ist. Und ich sage das auch deswegen, weil mich das nicht so schockt. Ich habe ein relativ stabiles Nervengerüst. Und ich werde ja auch ordentlich beschützt. Aber man merkt es vor vielen Kommunalpolitikern und Leuten so in der zweiten politischen Reihe, die da schon überlegen, ob sie es noch weitermachen. Und die diese Einschüchterung schon spüren. Und in neuen Ländern höre ich, dass das oft der Fall ist. So. Und da muss man auch ein bisschen breites Kreuz zeigen und die auch schützen. Aber jetzt wegen jeder Kleinigkeit würde ich das nicht machen. Ich habe ja nicht einmal den grünen Vorsitzenden, der mich nur wirklich sehr beleidigt hat, ja. Erst war die eine grüne Vorsitzende, dann nämlich ein Hundesohn. Da würde ich immer sagen, da ich Sympathie für Hunde habe, will ich das dieser Dame nachsehen. Der aktuelle grüne Jugendvorsitzende hat was anderes gesagt, da habe ich es dann auch nicht gemacht. Es richtet sich ja dann auch meistens von selbst. Aber nochmal, da ist eine Klarnamenspflicht. Ich weiß, wer es gesagt hat. Und da kann auch jeder entscheiden. Jedenfalls mit solchen Leuten möchte ich auch nicht zusammenarbeiten, das steht fest.
Schauen wir über Deutschland hinaus. Wir haben so einen Ungarn schon angesprochen, da hat Viktor Orban am Sonntag recht brutal die Wahl verloren nach 16 Jahren, muss man sagen. Da saßen Sie gerade im Koalitionsausschuss, wenn ich recht rechne. Haben Sie darüber gesprochen an dem Abend?
Ja, das hat eigentlich alle gefreut. Ich sage das auch, jemand, der aus der CSU ist. Wir haben früher einen engen Draht gehabt zu Orban. Und Orban war mein Freiheitsheld. Und Orban hat auch Ungarn lange Jahre gut geführt. Aber irgendwann mal driftete er irgendwie ab. Vielleicht durch lange Amtszeit, ich weiß nicht was. Und man konnte es bei ihm ja auch körperlich sehen. Hat sich ja verändert. Er war ja früher ein dynamischer, schlanker, ein freigeistiger, ein Liberaler und wurde engstirniger und gleichzeitig schwerer. So würde ich es jetzt einfach mal sagen. Und so habe ich damals auch ja vorgeschlagen, dass der Weg mit ihm in der EVP so nicht mehr geht. Es war immer eine Belastung nach der anderen. Ich gehörte tatsächlich zu denen, die, und es war für die CSU-Verhältnisse viel, weil mein Vorgänger ja in engstem Einvernehmen mit ihm war. Ich glaube, ich wäre heute auch nicht mehr gewesen, das zu tun. So. Und auch vor allem diese jetzt in dem Wahlkampf, das war jetzt auch, verstehen Sie, das war, Rudi Völler hat früher mal gesagt, der noch tiefere Tiefpunkt, ja, so. Und das war jetzt einfach wirklich, also das, die Ukraine will Ungarn besetzen und lauter so, das war einfach echt einfach nur noch daneben. Und ich glaube, das hat auch irgendwann mal die Ungarn einfach genervt. Und deswegen ist diese Entscheidung jetzt schon eine gute. Ich habe auch mit dem neuen Ministerpräsidenten schon telefoniert. Und wir haben jetzt auch entschieden, wir haben lange Jahre enge Zusammenarbeit gehabt, wir haben die ausgesetzt, Bayern-Ungarn. Da haben wir schon vereinbart, dass wir die Zusammenarbeit jetzt wieder ausbauen werden. Und wir haben eine gemeinsame Regierungskommission, die lag auf Eis, die nehmen wir jetzt wieder auf die Arbeit.
Die Fidesz-Partei, die Sie ansprachen, ist ja wirklich ein Sonderfall unter den europäischen Rechtspopulisten, weil sie ja aus der Europäischen Volkspartei, aus der EVP, aus ihrer Parteienfamilie ja, so kommt. Und dann, Sie haben es als abgedriftet beschrieben, sowas Ähnliches, wenn ich jetzt nicht alles gleichsetze, aber einmal einen Vergleich ziehe, ist der stolzen republikanischen Partei in den USA passiert unter Donald Trump. Was macht Sie denn sicher, dass sowas nicht der CDU und der CSU passieren kann?
Bei der CSU bin ich. Also ich würde das verhindern, aber das bin ich nicht allein. Da gibt es viele, auch meine Freunde, ob Alexander Dobrindt, ob Manfred Weber und viele andere, da haben wir eine gemeinsame Haltung. Wir müssen auf zwei Dinge aufpassen. Ich meine, in den USA muss man sehen, der Vorläufer war die Tea Party-Bewegung. Donald Trump setzte sich dann mit der MAGA-Bewegung eins drüber. Aber eigentlich war es die Tea Party schon. Sie erinnern sich, was da für Spaltungen gab. Am Ende hat es tatsächlich dazu geführt, dass diese Republikaner sich haben verändern lassen. Ich persönlich glaube übrigens nicht, dass die Amerikaner ihre Demokratie aufgeben. Das glaube ich nicht. Und ich glaube, aber das ist nur ein Gefühl, die Amerikaner sagen zunächst mal, ich war jetzt erst wieder vor wenigen Tagen in Texas und in South Carolina, solange die Wirtschaft funktioniert, solange ist das okay, kann einer sich sozusagen auch ein paar Pirouetten drehen. Den Amerikanern sind die Details am Golf jetzt, Persischen Golf, völlig egal. Es kommt aber der Benzinpreis, der spielt eine Rolle in Amerika. Amerikaner sind, das ist das Schöne, eigentlich sehr pragmatisch. Die Amtszeit von Donald Trump wird irgendwann enden und dann ist sie vorbei und dann wird man sehen, was danach kommt. Ich glaube nicht, dass unser gleicher Weg passiert. Die Gefahr, die besteht, ist nicht, dass sich die Union in ihrem Kern verändert, sondern die Gefahren, die bestehen können, ist, dass man wie in Italien vielleicht mal zu schwach wird und den anderen hinterherlaufen muss. Und das darf nicht passieren. Und da deswegen braucht es schon auch klare Positionen. Und wie gesagt, mir tut es ein bisschen weh oder leid, dass dieser große Erfolg, den wir erzielt haben bei der Bekämpfung der illegalen Migration an der Grenze, viel zu wenig Beachtung findet. Ich verstehe das, weil die Wirtschaftslage jetzt den Menschen sehr dominiert, auch Inflation und Ähnliches mehr. Aber ich bitte es einfach nur zu sehen, wir haben tatsächlich einen Game Changer erreicht in der Migrationspolitik in Deutschland und in Europa.
Wählerinnen und Wähler, bei der Kommunalwahl zum Beispiel, war in Niederbayern die AfD so stark wie noch nie ihr Kernland. Was läuft dort gerade konkret anders als früher? Warum ist das so?
Neben der medialen Rezeption, die ja immer gerne sehr einseitig ist, ja, die einen freuen sich, dass ein Grüner gewonnen hat in München, obwohl die Grünen 4% verloren haben, klar zurückgefallen landesweit. Die anderen sagen, die AfD hat sich tatsächlich fast verdoppelt. Interessanterweise hat die CSU vom Parteiergebnis, und das ist für mich auch wichtig als Parteivorsitzender, Ministerin, ihr Ergebnis vom letzten Mal nahezu gehalten, obwohl sich die AfD deutlich verstärkt hat. So. Wir hatten einige Wahlen, wo wir uns gefreut haben, einige, wo wir enttäuscht waren, gerade bei Stichwahlen. Die AfD hat das Stichwahlsystem natürlich verändert. Es gab viele Stichwahlen, die es vorher nicht gegeben hätte, wegen dem hohen AfD-Anteil. Da ging auch manches von uns weg. Und umgekehrt war es dann auch so, dass deswegen vielleicht auch der eine oder andere Freie Wählerkandidat, ich sag mal so, Anti-Establishment gewählt wurde, was uns wehgetan hat. Aber unterm Strich kann man sagen, die AfD hat weniger Ergebnis erzielt. Also wenn Sie das Gesamtergebnis sehen bei der AfD, dann haben wir so 13%. Das war jetzt in Rheinland-Pfalz höher. Das war in Baden-Württemberg viel, viel höher.
Aber da sind Sie nicht zuständig.
Da bin ich zu. Das hat mich aber mehr geschockt. Das ist kein Vorwurf. Aber das sind ja nun Länder, in denen es auch ganz liberale Traditionen gibt. Also Baden-Württemberg ist immer die liberale Hochburg gewesen. Und das ist schon auffällig. Deswegen ist die AfD kein regionales, sondern ein nationales Phänomen.
Was macht die AfD strategisch richtig aus Ihrer Sicht?
Schauen Sie mal, die Großteil der Probleme, die wir haben, verstärkt sich natürlich durch Dinge wie Kriege und Energiekrisen, verstärkt sich durch Zölle in den USA. Die Zölle sind furchtbar für unseren ganzen deutschen Mittelstand und den Maschinenbau. Und der Tatsache, und das ist der eigentliche Gamechanger der letzten 5-6 Jahre, dass die Chinesen halt nicht mehr alle Produkte kaufen, die wir anbieten, sondern lieber gern ihre Produkte bei uns verkaufen würden. Das sticht Auto, viele andere. Und das auf einem technischen Niveau. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern können, als der Bundeskanzler da war, ich hatte ihn lange getrennt, nach China zu fahren, habe mich sehr gefreut, dass er es gemacht hat, war auch wichtig. Und da ist er doch von dieser Roboterarmee, wenn Sie das gesehen haben, die eine Vorführung, die sich, ich sag einmal, Roboter-Shaolin-Mönche. Also, ich glaube nicht, dass so eine Synchrone in der Geschwindigkeit Robotervorführung in den USA möglich ist, denn die einzigen, die es können. So, die Chinesen sind technisch extrem stark, sind nach wie vor extrem günstig, haben die seltenen Erden. So, und das ist die Veränderung. Jetzt kommt das Problem aber dazu.
Das heißt, die AfD profitiert nur von den Umständen?
Sie profitiert stark von den Umständen. Und sie profitiert auch davon, dass wir in Deutschland, obwohl wir eigentlich sehen, was wir ändern müssten, aufgrund unserer Wünsche, unserer ideologischen, wir haben am Anfang über Energie gesprochen, so Beispiele, nicht in der Lage sind, uns darauf einzustellen. Also das ist quasi bei einer Fußballmannschaft, die sagt, wir haben jetzt irgendwie, ich sage jetzt mal, eine Dreierkette. Und du kriegst schon 3 Tore und sagst, nee, aber die ist eigentlich gut, die Dreierkette, ich spiele die weiter und kassierst der 4. und 5. Tor. Also die Fähigkeit, sich quasi auf den Gegner und den Wettbewerb einzustellen, die ist noch nicht so ausgeprägt, dass es ausreicht. Aber daran arbeiten wir.
Sie haben vorhin schon, eins noch dazu, vorhin schon eine Zusammenarbeit, eine Koalition natürlich ausgeschlossen mit der AfD und von ihrem Personal gesprochen. Im Parteienwettbewerb geht es natürlich schon darum, dass man Mehrheiten für eigene Vorhaben organisiert, auch indem man Wähler und Positionen wahrscheinlich aufnimmt von anderen. Warum schließen Sie das für die AfD auch aus?
Das verstehe ich nicht. Was meinen Sie damit?
Es gab große Empörung, als der Bundeskanzler, als es noch nicht war, in einer Abstimmung im Deutschen Bundestag Stimmen der AfD sozusagen in Kauf genommen hat, um eine Mehrheit zu finden. Ist das verwerflich in Ihren Augen?
Nein, verwerflich war es nicht. Ob es uns am Ende den Nutzen erbracht hat, den man sich erhofft hat, das darf man bezweifeln. Das Ergebnis war erstens, dass man die linke Seite maximal ausmobilisiert hat. Sonst wäre Frau Reichenick und Co. nicht in der Stärke ins Parlament gekommen. Jedenfalls behaupten es einige. Und das Zweite, man hat doch gemerkt, ich kann mich genau erinnern, es waren ja 2 Abstimmungen im Deutschen Bundestag. Und bei der ersten gab es mit der AfD eine Mehrheit. Und dann trat der parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Fraktion vor den Bundestag und schrie, jetzt ist alles anders, quasi wir sind an der Macht. Und das war wirklich ein fürchterlicher Auftritt. Nicht jeder Auftritt von AfD-Funktionären muss fürchterlich sein, aber der hat richtig, das hat man gemerkt, ich habe es nur im Fernsehen gesehen, aber ich habe die Gesichter der Kolleginnen und Kollegen gesehen und habe es dann auch aus Erzählung gehört, das hat sie wie ins Mark getroffen. Quasi Machtergreifung. So war die Diktion so ein bisschen oder das Gefühl zumindest. Und ich glaube, die meisten waren dann hinterher relativ froh, dass in der zweiten Abstimmung es keine Mehrheit gegeben hätte. Sonst hätte es ein System schon. Deswegen glaube ich, sagt Friedrich Merz heute sehr klar, dass man in der Abwägung tut man es, macht man es nochmal, macht man es nicht, das zumindest 10-mal hinterfragt, ob der Ertrag dann mittel- und langfristig höher ist. Weil, und das sage ich einfach für die Union, es gibt eine klare Mehrheit bei uns, eine klare Mehrheit der Unionswähler, die eine Zusammenarbeit mit der AfD ablehnen. Also wir müssten quasi einen größten Teil, ich glaube über 70%, egal welche Umfrage Sie nehmen, sieht es extrem skeptisch. Und sie würden damit einen Großteil unserer eigenen Leute verprellen und es würde zu nichts anderem führen als zu einer Spaltung, zu einer Marginalisierung und zu einem Mini-Union, die dann am Ende nichts mehr entscheiden kann. Das muss man einfach realistisch sehen. Das ist manchmal ein Dilemma, das gebe ich offen zu, weil man natürlich manchmal sich in der denkt, wir könnten vielleicht schneller was erreichen mit anderen. Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Denn diese dominante Abhängigkeit von Russland, das ist das, wo ich bin erzogen worden im Geist von Franz Josef Strauß. Westbindung, Freiheit, Skepsis gegenüber Kommunismus. Und ich möchte nicht am Ende, dass Moskau Deutschland dominiert. Ich möchte nicht, dass wir Vasallen von Moskau sind.
Das müssen Sie nicht entscheiden, aber im Herbst ist Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. Und wenn die Wahl so ausgeht, wie Sie Umfragen bestätigen, dann könnte es sein, dass man als CDU entweder mit der Linken oder mit der AfD, wo es beides Vereinbarkeitsbeschlüsse gibt, zusammenarbeiten muss. Ich sage es deswegen, weil Sie von Moskau gesprochen haben und von den Linken. Was macht man denn dann?
Ja, das wäre eine gute Frage, aber das ist ja noch nicht so weit. Und ich hoffe sehr, dass es am Ende eine andere Möglichkeit gibt. Das ist ja aber recht in der Tat in den neuen Ländern schwieriger. Es gibt ja Modelle dort, Sie dürfen auch nicht vergessen, das Thema Minderheitsregierung geht in den Ländern deswegen leichter, weil Länder in erster Linie exekutiv handeln. Das heißt, der Haushalt ist das einzige große oder eines der vielen, aber vielleicht das Wichtigste, was man durchbringen muss. Ein deutscher Bundestag zum Beispiel, der ist eine Gesetzes-Powerbank-Maschine und der entscheidet ständig drum, gehen da diese wechselnden Mehrheiten, führen zur Lähmung des Parlaments, das geht nicht.
Wir haben jetzt viel über Konflikte und Zwänge und über Grenzen gesprochen. Lassen Sie uns zum Schluss noch auf eine Frage schauen, wo Sie eigentlich Gestaltungsspielräume sehen, auch gerade in Bayern, wenn Sie auf die Lage schauen. Wo sehen Sie Fortschritt?
Ja, also Technologie, Technologie, Technologie. Ich bin 2018 ein bisschen ausgelacht worden. Ich habe gesagt, KI, Robotik, Medizin, Biotechnik und vor allem Luft- und Raumfahrt. Mein Gott, wurde ich da veräppelt. National von vielen Kollegen von Ihnen. Söder hat irgendwie so ein Star Wars Kindheitstrauma oder zu viel Star Trek geguckt, mag alles sein. Heute, glaube ich, lacht da keiner mehr, sondern wenn Sie das anschauen, wir haben 1000 Professoren neu ausgelobt, sind über 95% jetzt bestellt. Wir haben investiert in KI. Ich habe es angesprochen, die zwei besten deutschen Unis und in Europa, in der EU. In der EU sind die beiden Münchner. Wir haben ein Cluster entwickelt für die Bereiche Optifence, Luft- und Raumfahrt, Medizin, Biotechnologie, in der die Region München Startup Nummer 1 ist, mit in Europa, in Deutschland weit vorne. Und es zieht dann auch Unternehmen enorm an. Deswegen wird bei uns kräftig investiert. Also die Großen investieren, nicht nur Auto, BMW weiter, auch Siemens und viele andere, aber vor allem viele, viele ausländische Firmen. Also da sind wir sehr, sehr stark und das ist das Wichtigste. Ich höre das immer gern, manche wegen so mehr Bayern-Sport, nur die Bayern. Aber wenn ich ehrlich bin, ich höre dann immer hinter vorgehalten, das wollen wir auch so machen. Das müssen wir auch so machen wie die. Die haben eine richtige Struktur. Das ist das Credo, das ich auch habe. So wie im Sinne von Strauß. Konservativ heißt halt an der Spitze des Fortschritts stehen. Das war bei Strauß so ein Sprung, vom Agrarland zum Industrieland. Das war bei Stoiberlo so, vom Industrieland zum Hightechland. Und wir machen jetzt Digitalisierung pur. Und ich glaube, auf einem Level, das mit Amerika und China mithalten kann.
Ist diese Raumfahrt zum Beispiel, ist das für Sie Industriepolitik oder auch eine Erzählung?
Beides, aber es ist auch vor allem eine Chance. Also wie gesagt, als ich damit begonnen habe, war Skepsis, dann haben wir es aber umgesetzt. Wir haben die größte Fakultät, die es in Europa gibt, für Luft- und Raumfahrt auf den Weg gebracht. Es boomt total, löst total viele Studenten, die kommen her. Und aus dieser Fakultät schon heraus sind Reihe von Startups für Luft- und Raumfahrt und Defense gekommen. Sind Sie anschauen, dann sind wir bei Drohnen, haben wir das beste Cluster in ganz Deutschland. Unsere Drohnenhersteller sind mittlerweile so erfolgreich, dass sie gut oder schlecht, in der Ukraine im Einsatz waren. Als Zelensky zur Münchner Sicherheitskonferenz gekommen ist, ist er, bevor er zu Kanzler und Co. gekommen ist, erstmal zu unseren Unternehmen gekommen, die das machen. So, und das sind natürlich echte Entwicklungen, die wir da haben und die sind auch sehr erfolgreich. Und das powern wir und das stärken wir. Und jetzt schauen Sie mal, Unternehmen wie Helsing zum Beispiel, ein Rüstungsstartup dann, ist heute wertvoller als ThyssenKrupp. So, das ist die Veränderung. Also wir reagieren auf Modernität und deswegen powern wir, wo es nur geht, um auch Unternehmen herzulocken, Technologie zu fördern. Anderes Beispiel, wir investieren 600 Millionen in den Neubau, praktisch verleihen von Max Planck, im Bereich Bio, Bio-Life Science, Medforschung mit großen Bio-Campi für Startup-Unternehmen in dem Bereich und gehen davon aus, dass wir da einen Riesenertrag haben werden von neuen Unternehmen, schafft halt neue Arbeitsplätze. Deswegen ist der Zuzug nach Bayern so groß, weil nach Bayern zu kommen heißt, eine Chance zu bekommen.
Am Wochenende ist die Artemis 2 wieder gelandet. Schauen Sie da als Politiker drauf oder als Star Wars-Fan oder als alles. Jemand, der einfach denkt, großartig.
Wir waren ja beim Start, waren wir in den USA noch. Ich hatte ja aus meiner Sicht die große Ehre. Wir waren ja in Texas, in Houston, haben die NASA besucht und es war einerseits emotional, wenn Sie in dem Kontrollraum in der die Artemis-Mission auch begleitet wird, in der schon alle möglichen Missionen waren, weil die Gebäude sind seit 40 Jahren die gleichen. Wenn da in Houston dann erstens ein Bild vom Bayerischen Center aus Oberpfaffenhofen eingeblendet ist und ihr Bild dann da erscheint sozusagen, da ist es schon was Emotionales. Aber das ist nur der eine Teil. Der andere Teil ist einfach, dass wir da dabei sind bei diesen künftigen Entwicklungen, NASA, ESA. Und deswegen freut mich das in doppelten Sinn. Aber es gibt neben der wirtschaftlichen Sicht immer auch eine ethische Sicht. Es gibt keinen Raumfahrer, Astronauten, der nicht, wenn er den Blick auf die Erde als Ganzes sieht, und zwar im Vergleich zu dem absoluten Nichts drumherum, ein Bewusstsein für Schöpfung, für Verantwortung und für eine Welt hat. Und auch jungen Leuten zu vermitteln, dass es nicht nur um ein Dorf im Donbass geht, dass es nicht nur um irgendeine Frage geht, nenne ich es jetzt Golf von Mexiko oder Golf von Amerika, mal Beispiel zu nennen, oder ob Grönland das Wichtigste auf der Welt ist, sondern zu zeigen, dass es eine gemeinsame Verantwortung gibt für uns als Menschen und auch was Positives zu zeigen, was die Menschheit in der Lage ist zu leisten. Dafür kann Raumfahrt auch einen Beitrag leisten. Und deswegen gilt ja der alte Grundsatz, der bei Star Trek immer war, live long and prosper. Der gefällt mir bis heute immer noch.
Glauben Sie, Sie kommen noch mal ins All?
Nein, da will ich ja gar nicht hin. Um Gottes Willen, da sollen andere hinkommen. Aber ich schaue gern zu. Ich schaue gern zu und ich schalte auch gern hin. Und wir haben tolle, zum Beispiel unseren Astro-Alex und solche Leute. Und da gebe ich zu, wenn ich dann mit den Astronauten rede, die wir haben, und die kommen regelmäßig zu uns, da ist man dann schon ein bisschen wieder kleiner Junge. Aber wissen Sie, was mich am meisten begeistert? Am besten über Sci-Fi-Filme unterhalte ich mich mit Astrophysikern und mit Raumfahrtorganisatoren, weil alle, wir sind alle gleich. Wir sind alle die gleichen Verrückten, die Interesse an der Zukunft haben. Und die Wahrheit ist, nahezu vieles von dem, was man erlebt hat, vielleicht bis auf Alien. Ja, die Alien-Filme, die spielen sich zwar mal in meinem Kopf einzelne Leute ab, wenn man so mal liest, was so Leute sagen. Aber die Wahrheit ist, von Captain Kirk beginnend ist doch schon vieles passiert. Und das finde ich schön.
Drei kurze letzte Fragen hätte ich noch. Wann haben Sie zuletzt etwas Unpopuläres entschieden, weil Sie es für langfristig richtig gehalten haben?
Ja, den ausgeglichenen Haushalt in Bayern mit auch Entscheidungen, Streichen von Familiengeld und auch mit Einsparen beim Staat. Das haben wir gemacht. War nicht so einfach, aber richtig.
Was reizt Sie gerade mehr, regieren oder kämpfen?
Regieren ist kämpfen und manchmal auch ertragen. Im Endeffekt ist es eine Mischung, regieren aus Judo und Schach. Schach vorausdenken, nicht nur in die Schlagzeile von morgen, sondern im Podcast von übermorgen. Und Judo ein bisschen, weil mein Mann mir auch den Schwung der anderen ausnutzen sollte.
Sie haben viele Machtpositionen erreicht, Herr Söder. Was fehlt denn noch?
Die Hauptaufgabe ist, und ich bin irgendwie, seit ich Ministerpräsident bin, irgendwie so eine Doppelfunktion aus Krisenmanager und Langzeitbegleiter und Entscheider. Und immer wenn ich denke, eine Krise ist vorbei, kommt die nächste. Mein Vorgänger hat wieder mal gesagt, immer wenn du denkst, es geht bergauf, kommt einer und haut dir mit dem Hammer drauf. Manchmal fühlt man sich so und deswegen ist das Einzige, das trauen mir manche nicht zu, weil sie denken, weil ich einen sehr offensiven Social-Media-Auftritt hatte, sei das zu leicht, Pflichterfüllung und Haltung zu zeigen und Aufgaben zu erfüllen. Das ist mir das Wichtigste.
Sagt Markus Söder, Ministerpräsident von Bayern. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Sehr gern.
Das war Machtspiel, der Politik-Podcast von NZZ und Rost-Stiftung. Ich bin Florian Eder. Vielen Dank fürs Zuhören. Feedback gern an machtspiel@nzz.de. Links zum Thema in der Folgenbeschreibung. Und Machtspiel ist am nächsten Donnerstag wieder da.